Tax on Air, der WTS-Podcast.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientemp und mir, Andreas Riedel, heute zum Thema No Einkünfteminderung, No Party. Servus, Axel.
Hallo, Andreas.
Da muss man schmunzeln, oder?
Ja, toll.
Wir haben ja festgestellt, haben uns jetzt eine Weile damit Zeit gelassen, ein Urteil zu besprechen, um das wir nicht drum rumkommen, das zu besprechen, weil es einfach schon auch sehr grundsätzlichen Charakter in unserer Welt dann hat. Und ich rede vom BFH-Urteil vom 18. Dezember 2024, 1R45-22, dem ein FG-Urteil vom FG Nürnberg vorausgeht, vom 27. September 2022. Und es geht ganz grundsätzlich um die Einkünfteermittlung, die Gewinnabgrenzung von Betriebsstätten gegenüber ihrem Stammhaus. Und ja, vielleicht, Axel, magst du uns wieder wie gewohnt einmal abholen?
Ja, das ist wieder ein spannender Grundlagenfall quasi. Denn die Frage ist eigentlich, hat Deutschland den AOA, also unseren Authorized OECD Approach, ja, mit Significant People Function und was wir alles dabei haben, eigentlich smart umgesetzt im 1ASDG? Denn wir wissen alle, der 1ASDG ist nur eine Einkünftekorrekturvorschrift.
Wir haben. Also darf ich da mal reinspringen?
Natürlich.
Also ich habe mir sagen lassen, also es gab vielleicht Menschen, die das damals schon kommentiert haben in der Literatur.
Ich glaube, das hat irgendwann mal.
Genau, die damals mit einer Meinung da reingegangen sind. Also hast du denn damals gedacht, das ist smart umgesetzt? Hat denn die Welt gedacht, wir haben das smart umgesetzt? Also die Fachwelt?
Es gab, ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, dass es relativ viele kritische Stimmen gab, die gesagt haben, das verstehe ich ja alles mit deinem 1ASDG. Aber eigentlich ist das hier, wenn wir die Gewinnermittlung von Betriebsstätten ändern wollen, dann müssen wir leider wieder ins Einkommensteuer runter, dann müssen wir halt in den 4ESDG rein. Und da gibt es ja gar nicht so viele Änderungen. Das in einer Einkünftekorrekturnorm zu machen, ist im Prinzip nur die Hälfte des Weges gegangen, um den AOA umzusetzen. Und das fällt uns jetzt auch ab und zu mal auf die Füße. Ich habe auch mal versucht, das sozusagen da hinein zu interpretieren in den Paragraphen 1 Absatz 5, dass das doch eigentlich nur Sinn macht, wenn es eine Gewinnermittlungsvorschrift ist. Ja, dem hat jetzt in diesem Urteil, und da gab es noch ein Parallelurteil, den 1R4923, ja, hat der BFH also eine Absage erteilt und meiner Meinung nach eben auch zu Recht. Ja, also hat den Kokolores, den ich da irgendwann mal geschrieben habe, auch weggeworfen. Denn er sagt, ja, ich muss es mir angucken, der 1 Absatz 5 sagt ja, der 1 Absatz 1 und 3 und 4 und so weiter sind sozusagen analog anzuwenden. In Betriebsstättenfällen, mal sehr verkürzt. Das heißt aber auch, ja, dass der 1 Absatz 5, wo der AOA ja sozusagen verkürzt drin steht, eben auch eine Einkünftekorrektur ist. Und was brauche ich dafür? Dafür brauche ich erstmal fremd und unüblich zu niedrige Einkünfte. Das ist sozusagen
zu hohe Ausgaben, ne? Also zu niedrige Einkünfte in jedem Fall.
Ja, Einkünfte des inländischen Steuerpflichtigen müssen fremd und üblich zu niedrig sein, sonst, ne, geht unser ganzer Plan ja nicht auf.
Nicht. Genau. No Einkünfteminderung, no party.
Ne? No Einkünfteminderung, no party. Und jetzt hatten wir natürlich eine deutsche Betriebsstätte hier in diesem Fall. Ja, eine deutsche Betriebsstätte eines ungarischen Unternehmens. Und die
hat.
Genau, also die Frage der Betriebsstättenbegründung wurde jedenfalls hier nicht problematisiert. Machten Dienstleistungen und Montagen. Gab auch noch Fragen, ob es jetzt eine Bau- und Montagebetriebsstätte ist, aber das führt uns, glaube ich, alles von der Grundlagenfrage weg, die wir gerade schon angerissen haben. Denn die hatte dann wohl zwei Auftragnehmer in Deutschland. Und was hat der Unternehmer, der Ungarische, für seine beschränkt steuerpflichtige Steuererklärung mit seinen Betriebsstätteneinkünften im Inland gemacht? Er hat das gemacht, ja, was wir sozusagen nach DBA und 4ESDG machen müssen, nämlich veranlagungsbezogen gesagt, ja, welche Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben sind denn aus, ja, der Betriebsstätte veranlasst? Das waren die Einnahmen von dem Kunden, die unstreitig in Deutschland waren wohl. Und das waren die Ausgaben, irgendwelche Menschen. Dann gab es noch ein paar Verrechnungen, irgendwie, was war es, zum Beispiel stand in dem FG-Urteil drin, für die ungarische Sozialversicherung wurden da irgendwelche Sachen abgetreten. Also die wurden quasi mit Kosten, ja, diese Kosten, die ungarischen Kosten, die aber sozusagen den Deutschen zuzurechnen waren, wurden nur die Kosten der Betriebsstätte zugerechnet. Das ist mal so sehr rudimentär der Fall. Was sagt das deutsche Finanzamt? Ja, das ist ja schön, aber dann ist der Gewinn, ich weiß es nicht, 100. Hätte ich aber Cost plus 5 genommen, so wie es nach dem Authorized OECD Approach ja meiner Meinung nach richtig sei, weil da sind die Menschen und die machen halt diese Dinge und dafür bekäme man normalerweise fremdüblich Cost plus 5. Ich weiß es nicht. Die Zahl steht, glaube ich, auch nicht drin, aber nach der Kostenauflaufmethode auf jeden Fall. Und dann ist der Gewinn halt nicht 100, sondern 200. Ja, also offenkundig höher, sonst wäre das Finanzamt ja nicht eingeschritten. Und hat dann da die BSGAV und sonst was alles durchexerziert und gesagt, warum denn also die Kostenauflaufmethode richtig ist und das hier der richtige Betriebsstättengewinn sei. Das fand der Steuerpflichtige nicht so gut. Ja, ging zum Finanzgericht, ja, und hat da auch vor dem FG Nürnberg am 27.09.22 auch Recht bekommen und hat gesagt, ja, das gibt gar keine Einkünftekorrektur, denn du müsstest ja erstmal nachweisen, dass die Einkünfte im Inland, also sozusagen des beschränkt steuerpflichtigen inländischen Steuersubjektes hier, dass die fremd und üblich zu niedrig seien.
Ja, wenn man auf den Fall nicht so genau drauf guckt und das so ein bisschen aus der Distanz sich anguckt, dann denkt man sich ja schon so, was soll diese Übung eigentlich? Wo spalten wir gerade das Haar, ne? Lass mich so formulieren. So, weil ja auch nach den Einkünfteermittlungsvorschriften ich anlassbezogen zuordne, wie das ja im AOA auch vorgesehen ist. Also ich habe ja schon die externen Umsätze auch zugeordnet der Betriebsstätte. Ich habe Personal zugeordnet. Ich habe da irgendwie Personalkosten auch zugeordnet. So, und dann bin ich ja an dem Punkt, wo da ein wirtschaftliches Ergebnis steht, was jetzt auch der Besteuerung zugrunde gelegt wurde. So, und ja, dann sagt ja der Steuerpflichtige, ja, das ist ja auch, ich habe ja alles zugeordnet. Also da ist keine Leistungsbeziehung. Also die im Sinne von, meine Umsätze sind doch in der Betriebsstätte zugeordnet, so dass da ist die Betriebsstätte für verantwortlich. Ich arbeite nicht als Betriebsstätte für das Stammhaus und erbringe da eine Leistung. So könnte man sagen, wenn man es drehen will, da ist vielleicht auch der AOA dann entsprechend einfach überaggressiv auch ausgelegt worden. Also ich bin mir nicht sicher, ob das im Sinne des AOA-Erfinders ist, so wie das gelebt wurde, so an der Stelle. Weil nur weil das dann eine Betriebsstätte ist, dann zu sagen, ja, wir fingieren hier mal, also wirklich ganz harte Kante, dieses Dealing da rein, diese Cost-Plus-Beziehung und behaupten, da hätte eine Leistungsbeziehung bestanden, so die für die es keinen Nachweis gibt, so offensichtlicherweise, weil die war halt nicht da oder nicht genügend Nachweis, so im Einzelfall. Und auf der Basis wird dann entsprechend das Einkommen korrigiert. So, das funktioniert eben nicht. Also wie auch so, und ich, das ist ja das, wo man dann sagen muss, ja, also die jetzt aus meiner Sicht, die Nuancierung ist ja, der 1 und dann in der Kette mit dem 3 und dem 4, der steigt ja immer auf den Geschäftsvorfall ab. Also ich habe immer einen Geschäftsvorfall und dieser Geschäftsvorfall wird bepreist und dann gucke ich mir für den Geschäftsvorfall an, war das Pricing denn so eines, was dem Fremdvergleich standhält oder eben nicht so. Und das, was jetzt zusätzlich eben dann für die Betriebsstelle noch gemacht wurde, ist, dass gesagt wurde, naja, aber wenn wir dieses Schema jetzt durchgehen, dann kommen wir zu dem Resultat. Also jetzt im Betriebsstättenfall, wir fingieren einfach nochmal was dazu.
Das ist natürlich mit dem Fingieren, das ist natürlich auch ein Kernpunkt. Ich meine, der deutsche Gesetzgeber hat es ja ein bisschen auch provoziert, will ich nicht sagen, aber ich sag mal angelegt, so vielleicht, ja, also diesen Gedankengang, indem er von anzunehmenden schuldrechtlichen Beziehungen spricht. Ja, und ich sag mal, anzunehmende schuldrechtliche Beziehungen, das war sein Trick, um das englische Dealings, ja, was wir eben in den OECD-Reports haben, irgendwie da in seine Systematik hineinzubekommen. Aber anzunehmen war hier jetzt nicht fiktiv anzunehmen, sondern ja, anzunehmen, weil es natürlich keine schuldrechtlichen Beziehungen sind, weil ich bin es ja quasi selbst, meine Betriebsstätte. Ja, da hier etwas zu tun, was, um zu sagen, naja, wenn wir fremde Dritte, wenn wir rechtlich Selbstständige gewesen wären, hätten wir eine schuldrechtliche Beziehung. Also das soll ich darin annehmen, aber nicht, ich soll sozusagen Sachverhalte oder andere Dinge annehmen. Denn der BFH macht, und das ist, glaube ich, auch nochmal einer von den Kernpunkten, die hatten den gerade schon, er stellt halt zwei Sachen nochmal relativ klar. Aus dem 1 ASTG, weder aus Absatz 5, ja, noch aus Absatz 1, ja, kann ich irgendwie herausnehmen, dass ich außerhalb von 1 ASTG, ja, Auswirkungen auf die allgemeine Gewinnermittlung der Paragraphen 4 ESDG fortfolgende habe, ja. Und darum gibt es eben keine Veranlassungsprüfung allein nach den Personalfunktionen auf die tatsächliche Gewinnermittlung, sondern eben nur immer eine Einkünftekorrektur. Ja, das ist sowohl systematisch als auch vom Wortlaut her, kann er da nichts herauslesen. Er sagt aber auch, für die Anwendung von 1 Absatz 1, ja, brauche ich halt eine kausale Verknüpfung von nicht fremdüblichen Verrechnungspreisen und der Minderung inländischer Einkünfte. Und das muss ich halt aufzeigen. Und wenn ich gar keine Verrechnungspreise habe, dann bricht die Kausalkette zusammen.
Weil ich ja in diesem Fall auch keine anzunehmende schuldrechtliche Beziehung habe. Deswegen habe ich keinen Verrechnungspreis. So, und also der Fall wäre natürlich anders gelagert, wenn, ich sag mal, wenn man da jetzt einfach einen Nullpreis laufen hätte lassen, obwohl man eine anzunehmende schuldrechtliche Beziehung hätte, gehabt hätte, dann wäre die Korrektur ja legitim gewesen. Aber das, was beide Gerichte gesagt haben, ist, es ist nicht anzunehmen, dass es eine anzunehmende schuldrechtliche Beziehung gegeben hätte. Und dadurch gab es auch keine Einkünfteminderung, weil irgendwie eine Zahlung unterblieben ist oder irgendwas in der Form. So, nur Einkünfteminderung, nur Party. Das Witzige ist ja, dass der 1.1.1.3.4, der reglementiert ja den Fremdvergleich und mit dem 1.5 und dieser Pauschalkorrektur dann über die Kostenaufschlagsmethode in dem Fall rutschen wir aus dem Fremdvergleich raus, weil wir aus der Pauschalmethode rutschen. Und das funktioniert offensichtlich nicht. Also da ist offensichtlich ein Hänger, ne? So.
Genau, und ich kann halt nicht frei was erfinden. Das ist, glaube ich, auch nochmal der Kern, indem ich da sage, anzunehmende schuldrechtliche Beziehung. Ich zitiere hier nochmal aus dem BFH-Urteil. Der sagt, jedenfalls reicht die tatsachenersetzende Fiktion, anzunehmende schuldrechtliche Beziehung, die von in Deutschland eingesetzten Arbeitnehmern für Erfüllung der werkvertraglichen Verpflichtung der Klägerin erbrachten Leistungen, hier Montagearbeiten, als wirtschaftlichen Vorgang abzielt. Ja, ich kann sagen, das ist ein wirtschaftlicher Vorgang. Die reicht aber nicht aus, den durch die Leistungserbringung in der Betriebsstätte verursachten Aufwand, nämlich die Personalkosten und sonst irgendetwas, als Fremdvergleich ungerechten Verrechnungspreis zu fingieren. Ja. Ich habe keine Fiktion sozusagen einer Einkünfteminderung, nur daraus, indem ich eine anzunehmende schuldrechtliche Beziehung fingiere. Ja, die Mitarbeiter werden hier zugeordnet. Das ist so der Kern, ja, und darum mein Eingangsstatement. Naja, wenn ich halt als Einkünftekorrekturnorm mache und nicht als Einkünfteermittlungsnorm, dann habe ich halt, und das hatten wir vor gefühlten 5 Podcasts oder sowas ja schon mal so ähnlich, ne? Dann habe ich halt hier echte Verwerfungen.
Ja.
Konstruktionsfehler von Anfang an. Also neben dem Konstruktionsfehler, dass wir uns immer in der Abgrenzung von VGA, verdeckte Einlage, Entnahme und all den ganzen anderen Korrekturvorschriften zum 1 ASDG haben, ne? Also und mit dann europarechtlichen Abweichungen und also. Es führt halt zu vielen, auch wenn ich natürlich sehr gerne den 1 ASDG kommentiere, ja, führt halt zu vielen Problemen. Hier sozusagen Problemlösung für den Steuerpflichtigen. Wenn es nicht diese Einkünfteminderung durch kausal, durch die Verrechnungspreise gibt, dann ist der 1 ASDG insgesamt gar nicht anwendbar. Dann kannst du mit deiner BFGAV kommen bis zum Nimmerleinstag, die ist gar nicht einschlägig.
Ja, das ist so. Ja, beziehungsweise du kannst sie schon anwenden, aber du kannst halt nicht einfach dir was dazu dichten, was nicht da ist. Also es gibt kein Dealing für nichts. Keine Luftdealings. Ja, das ist so. Also da ist irgendwo eine Grenze, wie viel Luft in so ein Dealing rein kann. Ja, das ist so.
Ja, aber es gibt eben auch keine BSGAV ohne 1 ASDG, weil das halt eine Rechtsverordnung zur Auslegung ja von 1 ASDG ist. Also für den von 4 und 5 für die Betriebsstätten.
Deswegen kann man da vermuten, jetzt nach diesen Urteilen, dass man da vielleicht auch der Gesetzesebene dann nochmal was beobachten kann, dass es da nochmal zu Anpassungen kommt, würde ich ja mal gucken, ob man es verbessert. Die Konstruktionsfehler, wie gesagt, die waren relativ offensichtlich. Kann man da sagen, dass das eines von diesen Gesetzen war, wo man von Anfang an gesagt hat, also kann man so machen, aber
vielleicht. Dann halt nicht gut.
Genau,
Nur ein Teilproblem, das ist ja der Punkt, ja. Und wirft natürlich in dem anderen Punkt eben genau diese Themen auf, wo sich dann, ich sag mal, intelligente Menschen ja jahrelang drüber streiten müssen.
So, und also deswegen führen die Betriebsstätten-Themen weiterhin zu einer zusätzlichen Komplexitätsebene, die so in anderen Fällen einfach auch nicht da ist. Ich verstehe, warum viele Unternehmen versuchen, Betriebsstätten zu vermeiden, aber jetzt haben wir ja so den klassischen Fall mit, ich sag mal, Montagetätigkeiten, Bautätigkeiten, wo du einfach nicht drumherum kommst, auch Betriebsstätten zu vermeiden in der einen oder anderen Situation. So, und da braucht es, glaube ich, dann schon auch ja, Rechtssicherheit. Das ist dann schon was da hilfreich wäre.
Das stimmt, wobei man natürlich auch sagen muss, der Veranlassungsprinzip, ja, im Rahmen der normalen Betriebsstättengewinnermittlung, hat ja auch ein paar vage Elemente da drin. Ja, also nur weil die teilweise konkrete, ja, hier in vielen Fällen natürlich auch zugunsten der deutschen Finanzverwaltung auslegbare BSGAV und die Betriebsstättenverwaltungsgrundsätze zu höheren Einkünften führen, heißt das nicht, ja, dass wir mehr Rechtssicherheit haben, um es mal so zu formulieren. Ne? Also,
ja gut, das, was man jetzt schon gesehen hat in den Fällen, ist, dass wenn du zwei ungenaue Schablonen übereinander legst, dass das Bild vielleicht noch kruder wird als nur mit einer. Ne? Also,
aber jetzt so hier, in dem Fall können wir ja die eine ungenaue Schablone AOA vielleicht einfach ignorieren und bei der Oldschool alten ungenauen Schablone bleiben, was auch mal da das kommen mag. Ja.
Ja.
Und wir wissen ja, Betriebsstätten und Betriebsgewinnermittlung, wir hatten ja schon ein paar Fälle, ne? Unsere Taxis und Flugzeugmechaniker und was wir da alles in den letzten Podcasts alles schon durchgegangen sind. Also dem Grunde nach wird es mehr. Der Höhe nach merken wir auch, so richtig sicher ist nicht. Also sozusagen in Anlehnung an einen großen Unternehmer könnte auch das Next Big Thing sein, ja, im internationalen Steuerrecht.
Okay, immer noch mal ein Hot Topic, mit dem sich die OECD eigentlich nochmal beschäftigen sollte, um da eine Konsistenz reinzubringen. Ich meine, wir haben ja zumindest in AOA umgesetzt, das haben ja manche Länder gar nicht. Also das ist, ich sag mal, die Konsistenzthemen, die sind da ja sehr, sehr breit gestreut in dem, was einen da so ereilen kann. Uns wird es da mit Sicherheit nicht langweilig werden. Uns wird es auch grundsätzlich nicht langweilig.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Aber für heute haben wir zumindest, also wir haben dieses Thema jetzt auch endlich mal bearbeitet. Ne? Also Haken dran und gucken wir mal, was noch so kommt. Das war es dann mit Transfer Pricing auf dem Punkt, einem WTS Tax on Air Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de. Servus.
Tschüss.